Ja, Herr, mehr als wir suchen, willst du uns jetzt geben. In deinem Wort liegen Schätze bereit und einen solchen wunderschönen Schatz habe ich euch heute mitgebracht. Das ist nämlich das Evangelium für den heutigen fünften Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest. Das steht bei Lukas im fünften Kapitel und ich finde ganz ehrlich, das ist einer der schönsten Texte aus dem Lukas-Evangelium sowieso, aber vielleicht sogar einer der schönsten Texte im Neuen Testament, Lukas 5. Satz für Satz atmet diese Erzählung, die in die Lukas uns damit hineinnimmt, den Geist des Evangeliums von Gottes heilsamer Güte, die in seinem Sohn Jesus Christus unter uns Menschen sichtbar und wirklich geworden ist. Und ich lese uns jetzt das Evangelium, also wie gesagt für den heutigen Sonntag, Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Es geschah aber, als die Volksmenge Jesus bedrängte und das Wort Gottes hören wollte, da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Jesus stieg in eines der Boote, das dem Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit vom Land wegzufahren. Dann setzte er sich und lehrte das Volk vom Boot aus. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Das taten sie. Und sie fingen eine große Menge Fische, ihre Netze aber drohten zu reißen. Und sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot ein Zeichen, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie fast versanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Schrecken hatte ihn und alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Geschäftspartner waren. Da sagte Jesus zu Simon: Fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und sie zogen die Boote an Land, verließen alles und folgten Jesus nach. Es geschah aber, so fängt Lukas fast standardmäßig seine Erzählung an. Es geschah aber, es begab sich aber zu der Zeit, als ein Gebot vom Kaiser Augustus, man kennt das von Weihnachten, ja, auch Lukas. Es geschah aber, es begab sich aber. Und doch ist das, was Lukas in seinem ganzen Evangelium erzählt, mehr als bloß ein weiteres historisches Ereignis in der langen Menschheitsgeschichte. Wir wissen es, die historischen Persönlichkeiten dieser Weltgeschichte, die hinterließen mehr oder weniger tiefe Spuren, aber alle diese Spuren haben sich mit der Zeit verflüchtigt oder werden sich noch verflüchtigen. Das Auftreten Jesu war von anderer Qualität. Lukas teilt mit dem ganzen Neuen Testament die Überzeugung, dass in Jesus von Nazareth und als Jesus von Nazareth Gott selber, Gott höchstpersönlich, unter uns Menschen aktiv wurde. Die Jesusgeschichte, die war also keine Aneinanderreihung von mehr oder weniger zufälligen Ereignissen, wie das manchmal in unserem Leben so zu sein scheint. Nein, in der Jesusgeschichte ereignete sich Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und darum betrifft die Jesusgeschichte von vornherein und unmittelbar uns alle. Auch wenn es anfängt mit "Es war einmal". Ja? Es ist die Geschichte Gottes und deswegen betrifft sie uns unmittelbar. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Kann man auch sagen, ja, das war ja mal irgendwann. Aber wir leben in dieser Welt und deswegen betrifft diese Gottesgeschichte uns unmittelbar. Und genauso ist es mit der Jesusgeschichte auch. Das Auftreten Jesu, das war und ist nichts anderes als die endgültige Verwirklichungsgeschichte der Zuwendung Gottes zu uns sündigen Menschen. Und deswegen ist die Jesusgeschichte zugleich und in einem das Evangelium. Die frohe, gute, rettende, tolle Botschaft Gottes und eben nicht einfach nur eine Geschichte aus Tausend und einer Nacht. Und deswegen können wir auch von Jesus nicht in der Vergangenheitsform reden, wie von allen anderen Persönlichkeiten unserer Menschheitsgeschichte. Die sind alle gestorben und tot. Einer übrigens, der das im 19. Jahrhundert nochmal sehr deutlich gesagt hat, wir dürfen Jesus nicht bei den Toten suchen. Die Evangelien sind kein Requiem auf einen Toten, sondern sie sprechen von dem jetzt lebendigen Herrn. Das war dieser Martin Kähler, von dem ihr einen Spruch im Liederbuch beim letzten Lied gerade gefunden habt. Ja, passt wunderbar. Er sagt auch dort an dieser Stelle, wer es nicht gelesen hat, wir glauben nicht an Christus um der Bibel willen, sondern an die Bibel um Christi willen. Noch genauer, wir setzen unser Vertrauen auf die Bibel als auf das Wort unseres Gottes um ihres Christus willen. Über den Satz kann man noch ein bisschen nachdenken. Das nur am Rande. Also, wir reden von Jesus nicht in der Vergangenheitsform, weil wir auch von Gott ja nicht in der Vergangenheitsform reden können. Wir fragen sehr oft, wer war Jesus? Aber wenn wir mal die Frage stellen, wer war Gott? Dann merken wir, dass die Frage total absurd ist. Wenn aber Jesus der ewige Sohn Gottes ist, der für uns Menschen aus Gottes Herrlichkeit zu uns gekommen ist, dann merken wir, dass die Frage, wer war Jesus, eigentlich genau so verrückt ist wie die Frage, wer war Gott? Jesus lebt. Und dass dieser Jesus eben mehr ist und war als ein bloßer Mensch, mehr als eine historische Persönlichkeit in einer Reihe von ganz vielen historischen Persönlichkeiten, daran erinnert uns der Evangelist Lukas auch gleich zu Beginn hier unserer Erzählung. Es geschah aber, so fängt er an, als die Volksmenge Jesus bedrängte und das Wort Gottes hören wollte. Da stand er am See Genezareth. Jesu Worte, so bezeugt es Lukas, sind anders als unsere mehr oder weniger dürftigen Menschenworte. Wenn Jesus redet, dann redet Gott. Denn Jesus in Person ist das Wort Gottes, das Reden Gottes. Er, der Sohn Gottes, ist das Wort Gottes, so sagt das der Johannes-Evangelist ganz am Anfang seines Evangeliums. Jetzt kann man sich fragen, ja, die Volksmenge am See Genezareth, die wird das wahrscheinlich kaum so gesehen haben. Der wird das kaum bewusst gewesen sein. Wie sollte man auch vor Ostern verstehen, was es mit Jesus eigentlich in Wahrheit auf sich hat? Aber Lukas erzählt uns eben diese Jesus-Geschichte bewusst so, wie wir sie nach Ostern, nach Jesu Tod und Auferstehung sehen können, wenn der Heilige Geist unsere Herzen und Sinne erleuchtet hat und uns klar gemacht hat, wer dieser Jesus wirklich ist. War und eben ist und schon immer war, auch vor seinem irdischen Auftreten. Dann erkennen wir nämlich, dass der, der Jesus hört, Gottes Stimme hört. Dann erkennen wir auch, dass die scheinbar beiläufige Notiz, Jesus habe zwei Boote am See liegen sehen, einen tiefen Sinn hat. Heißt ja am Anfang, er sah zwei Boote am Ufer liegen. Weil Jesus der Sohn Gottes ist. Deswegen ist Jesu Sehen nicht einfach nur ein Gucken, wie wir irgendwas sehen und dann unsere Wege gehen, sondern Jesu Sehen ist ein erwählendes Sehen. So haben wir es auch in der Schriftlesung vorhin gehört. Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen, Nathanael. Und daraufhin ist der Nathanael ganz baff und sagt, wie jetzt, hä, und woher, kennst du mich überhaupt und so? Ja, Nathanael und auch Simon machte mit Jesus die gleiche Erfahrung wie Jahrhunderte zuvor die Sklavin Hagar. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dieser Gott, so sagt einmal Abraham zu Isaak, dieser Gott wird sich ersehen, auswählen, ein Schaf zum Brandopfer. Das ist, als die beiden da auf den Berg gehen und Abraham seinen Sohn opfern soll. Und diese Weissagung Abrahams, die hat sich in einem ganz umfassenden Sinne dann in Jesus Christus erfüllt. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wir haben es auch in der Schriftlesung gehört. Das Lamm Gottes. Und dieses Gotteslamm, das Wort Gottes, der ewige Sohn Gottes, der tritt jetzt an den Strand des Sees Genezareth. Ist eigentlich krass, oder? Ich meine, ich stand vor genau einem Monat mit meinem Patenkind und seiner Familie auch dort an diesem See. Und ich kann euch sagen, dieser See, der ist eigentlich nichts Besonderes. Ist ein, ja, halt ein See. Ja. Und auch dort zu stehen, ist an und für sich nichts Besonderes. Also das kann eigentlich fast jeder von euch machen. Ihr müsst nach Frankfurt fahren, mit dem Flugzeug nach Tel Aviv fliegen und dann irgendwie gucken, wie er da an See Genezareth hochkommt. Und dann kann man sich da hinstellen. Das ist nichts Besonderes. Aber das Besondere ist hier, dass der ewige Gott mitten unter diese dort versammelte Volksmenge tritt. In Gestalt seines menschgewordenen Sohnes tritt Gott mitten hinein in das Arbeitsleben von Simon und seinen Geschäftspartnern Jakobus und Johannes. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Alltagsbegegnung und doch eben keine alltägliche Begegnung. Und diese Alltagsbegegnung, wenn man so ein bisschen im Lukas-Evangelium liest, die hat auch eine Vorgeschichte. Simon hat bereits von Jesus gehört. Ja, er hat sogar miterlebt, wie Jesus seine fieberkranke Schwiegermutter heilte. Können wir im Kapitel davor lesen. Und nach längerer Zeit in Judäa ist Jesus jetzt wieder zurück in Galiläa am See Genezareth und er bittet Simon um einen Gefallen. Seit seiner ersten Begegnung mit Jesus respektiert Simon diesen Jesus und so kommt er seiner Bitte auch nach, obwohl sie ihn herausreißt aus seinem Tagesgeschäft und auch aus seiner Tagesroutine. Und was Jesus von Simon erbittet, das ist zunächst nicht mehr als eine Art Handlangerdienst. Jesus möchte das Boot in der Bucht als eine Art Lautsprecher oder Verstärker, wie bei so einem Theater, ne, benutzen. Wenn er ein bisschen rausfährt, dann gibt es so einen verstärkenden Effekt. Und im Boot sitzend lehrt Jesus dann die Volksmenge, die sich zuvor so direkt um ihn herum drängte und ihn fast erdrückte. Und um das bewerkstelligen zu können, braucht Jesus diesen Handlangerdienst von Simon Petrus. Und das ist bemerkenswert. Christus nimmt Handlangerdienste von uns an. Es braucht nicht immer ein Fischerboot zu sein, das wir ihm leihen können. Es könnte ein Klavier sein oder ein wenig freie Zeit oder vielleicht ein Kinderbett oder ein freier Platz am Mittagstisch oder vielleicht auch ein Auto. Es gibt Christen, die ihr Leben lang davon träumen, einmal etwas wirklich Hundertprozentiges für Christus zu tun. Christen, die es vielleicht nach Missionsfahrten in ferne Länder und nach Märtyrerkronen gelüstet. Und sollten sie dem Herrn nur ein Boot leihen, wie hier Petrus, dann tun sie es nicht. Ich habe überlegt, ob ich diese Sätze zitieren kann. Ja, sie stammen nämlich nicht von mir. Dann denkt ihr nicht, ich hätte hier was mal bekannt geben wollen, die stammen von Walter Lüthi. Und er fährt fort, für den Fischer Simon bleibt es nun freilich nicht bei gelegentlichen Handlangerdiensten. Sonst wäre Simon beim Fischen alt geworden und er hätte dann Kindern und Enkeln erzählen können, wie er einmal in jungen Jahren den Rabbi von Nazareth in seinem Boot gehabt habe. Wie man vielleicht als Taxifahrer mal erzählen kann, oh, ich habe mal irgendwie den Präsidenten von was weiß ich wo in meinem Taxi gefahren, ja? Aber nun ereignet sich hier ein Eingriff in das Leben des Simon. Es fängt an jenem Morgen am Seestrand unten schlicht damit an, dass Simon eine Predigt hört. Er saß ja mit dem Boot, als Jesus lehrte. Und Walter Lüthi sagt, selbstverständlich ist das nicht, wenn man die ganze Nacht zuvor gearbeitet hat. Man möchte den Menschen sehen, der am Samstag Nachtdienst hatte und am Sonntag früh die Predigt hört. Deswegen haben wir heute um 17 Uhr Gottesdienst. Simon aber hört so gut, dass die Predigt ihre Wirkung nicht verfehlt. Für ihn geht aus jener Predigt ein Befehl des Herrn hervor und seinerseits die Bereitschaft zum Gehorchen. Jesus, anstatt ihm für den Handlangerdienst zu danken, stellt eine weitere Forderung an ihn. Er soll auf die Tiefe des Sees hinausfahren und seine nun bereits gereinigten Netze noch einmal auswerfen. Hätte er sich auch gleich sparen können mit dem Netzeputzen, ja? Ein harter Befehl. Er widerspricht steil jeder Erfahrung und jeglichem Sachverständnis. Simon verhehlt seine diesbezüglichen Bedenken denn auch keineswegs. Menschlich gesprochen wird der Fischer Simon sich vor seinen Berufskollegen jetzt eine Blamage holen und für sein ganzes übriges Leben deswegen sich das Gespött des Strandes von Kapernaum zuziehen. Was ist das für ein Fischer? Hat der eigentlich überhaupt keine Ahnung, am helllichten Tag da rauszufahren, nachdem er schon in der ganzen Nacht festgestellt hat, dass in diesem ganzen blöden See kein einziger Fisch ist? Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Achten wir mal auf die Anrede Meister. Für Simon ist Jesus der Meister. Ein weiser Rabbi und Lehrer, der gegen alle eigene Erfahrungen dennoch Respekt verdient. Aber mehr ist Jesus für Simon nicht, noch nicht. Aber dann auf der Tiefe des Sees, wo man nicht mehr stehen kann, da kommt es zum Höhepunkt der Begegnung. Gegenüber dem, was jetzt kommt, verblassen alle anderen Ereignisse zuvor am sicheren Ufer und im seichten Wasser der Bucht. Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Jesu bezwingendes Wort führt Simon weg vom sicheren Ufer, raus aus dem seichten Wasser, raus aus seiner Alltagsroutine, raus auch aus seinen Bedenken, raus aus seiner ganzen Lebenserfahrung. Auf Jesu Wort hin bekommt Simons Alltag plötzlich wirklich einen Tiefgang. Und dieser wundersame Fischfang mit den ganz vielen Fischen, der ist gar nicht das Entscheidende. Der ist ja eher ein Beifang. Diesen reichen Fischsegen, zwei Boote voller Fische, das ist schon eine ganze Menge. Diesen ganzen Fang, den lässt Simon wenig später ja in der Sonne vergammeln, um Jesus zu folgen. Steht nicht, dass er die in die Kühlboxen gepackt hat und mitgenommen hat. Das Entscheidende geschieht in der Begegnung mit Jesus, dort auf der Tiefe des Sees. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Schrecken hatte ihn und alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Geschäftspartner waren. Als Simon losfuhr, da nannte er Jesus Meister, Rabbi, Lehrer. Jetzt nennt er ihn Herr. Das ist die Gottesanrede des Alten Testaments. Herr, Kyrios, Adonai. Als Umschreibung für den heiligen Gottesnamen Jahwe. Simon fällt es hier wie Schuppen von den Augen, dass Jesus mehr ist als ein Wundertäter, mehr als ein Prophet und sowieso mehr als ein Rabbi oder ein weiser Lehrer. Jesus in Person ist Gott, der Herr. Gott, der Herr, steht hier plötzlich auf zwei Beinen vor ihm. Und die Reaktion, die folgt unmittelbar: Geh weg von mir, denn ein sündiger Mensch bin ich, Herr. Simon packte ein Schrecken, wie er die Großen des Alten Testaments packte, wenn der heilige und erhabene Gott ihnen begegnete. Es geht Simon Petrus hier wie dem größten Propheten Israels, Jesaja. Vor Jesajas Berufung stand die erschütternde Gottesbegegnung im Tempel von Jerusalem. Und wie bei Simon Petrus die Erkenntnis: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Könnt ihr alles nachlesen in Jesaja 6. Und es lohnt sich mal, Lukas 5 und Jesaja 6 mal nebeneinander zu legen und mal zu vergleichen. Wenn ich erkenne, wer Gott ist, dann und erst dann erkenne ich auch, wer ich eigentlich wirklich bin. Das war bei Jesaja so, das war bei Simon Petrus so und es ist auch bei uns so. Und auch und gerade als Christen werden wir immer mehr dahin geführt zu erkennen, dass wir von uns aus eigentlich nicht zu Gott passen. Und da möchten wir manchmal ausrufen wie Petrus: Geh weg von mir, Herr! Aber Jesus geht nicht weg. Jesus geht nicht weg. Gerade dann geht er auf dich zu. Gott lässt sich nicht einfach abschütteln. Schon gar nicht durch deine Sünde. Und das, ihr Lieben, das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Gott will dich bei sich haben. Um seines Namens willen und gegen alle Widerstände will er dich bei sich haben. Das ist wirklich Liebe. Das ist Liebe. Der erhabene und gewaltige Gott, der will nicht ohne dich sein. Da hat er keinen Bock drauf, wenn ich es mal so sagen darf. Er will dich bei sich haben. Und darum dieses tröstende Wort Jesu an Petrus: Fürchte dich nicht. Und darum auch bei Jesaja diese heilsame Tat des Feuerengels samt dem wirksamen Vergebungswort. Er holt am Altar eine glühende Kohle und sagt: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Du bist frei. Und ihr Lieben, nur wenn wir unsere Abgründe in der Gegenwart Jesu erkennen, der heilig ist und uns liebt, das ist kein Gegensatz. Wenn wir das in der Gegenwart Jesu erkennen, dann und nur dann ist das wirklich eine heilsame Sache. Sonst müssten wir verzweifeln. Stellt euch mal vor, wir würden unsere Sünde komplett erkennen, unser eigenes Sein komplett erkennen, ohne Jesus. Wir könnten keine Sekunde bestehen. Und es ist ein Zeichen von Gottes großer Güte, dass er uns zuerst zeigt, wer er für uns ist und dann so nach und nach uns auch zeigt, wer wir eigentlich vor ihm sind. Wenn es umgekehrt wäre, nochmal, würde das keiner von uns überleben. Ein Jesaja nicht. Ein Simon nicht und du und ich auch nicht. Und deswegen können wir eigentlich auch erst im Glauben wirklich erkennen, was Sünde ist. Es bleibt eben Gottes Güte, die dich zur Umkehr leitet. So schreibt es Paulus im Römerbrief. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr, zur Buße bringt? Es ist nicht Gottes Draufhauen oder sein, was weiß ich was, es ist Gottes Güte. Und Simons Furcht, die er hier empfindet, als er vor dem heiligen und lebendigen Gottessohn steht, die war natürlich vollauf berechtigt. Er war ja tatsächlich ein sündiger Mensch. Und wie schon bei Jesaja, so war es auch bei Simon Petrus nicht nur sein Privatproblem. Auch der Fischer Simon wohnte mitten in einem Volk mit unreinen Lippen. Wir können uns eben nicht so leicht von der Sündhaftigkeit der anderen einfach lossagen und sagen, er ist ja nicht mein Bier. Die Sünde der anderen ist in vielerlei Hinsicht unser gemeinsames Problem. Wir können uns auch an den Wochenspruch der gerade zurückliegenden Woche erinnern. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Sündenlasten. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Als Menschen stehen wir seit Adam und Eva in einer Schicksalsgemeinschaft von Sündern und Sünderinnen. Und wir können es nicht einfach rausnehmen und sagen, ja, das ist, die anderen sind alle Sünder, ich allein habe damit nichts zu tun. Aber Gott sei Dank wirklich, färbt nicht nur das Böse ab, sondern auch das Gute. Das sehen wir auch in dieser Geschichte. Simons Gottesbegegnung, die springt über auf alle, die mit Simon zusammen sind. Ja, die Kraft der Heiligung, die ist eben Gott sei Dank stärker als die Macht der Sünde. Und der Schrecken vor Jesu Heiligkeit, der ergreift darum nicht nur den Simon, sondern alle, die mit ihm zusammen sind. Ich lese es uns nochmal vor. Denn Schrecken hatte ihn, Simon, und alle seine Begleiter ergriffen über den Fang der Fische. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Geschäftspartner waren. Das heilsame Erzittern vor Gottes Heiligkeit, das zeigt, dass hier der Heilige Geist am Wirken war. Aber es bleibt auch nicht nur beim lähmenden Schrecken. Nachdem Simon Petrus erkannt hat, wer Jesus ist und wer er selber ist, und nachdem Jesus ihm vergeben und zugesagt hat, fürchte dich nicht, nach alledem kann Petrus Jesus wirklich in der Weise dienen, wie es gut ist. Und an Jesaja und an Petrus lernen wir eine wichtige Lektion. Erst wenn wir den heilsamen Schrecken vor Gottes Angesicht kennen und Zeit unseres Lebens auch nicht vergessen, woher wir kommen, erst dann werden wir wirklich recht brauchbar zum Dienst für Gott an unseren Mitmenschen. Erst nachdem Simon in die Knie gegangen ist und Vergebung empfangen hat, erst dann, sagt Jesus zu ihm, von jetzt an wirst du Menschen fangen. So wird aus dem Fischefischer Petrus ein Jesusjünger und Menschenfischer. Und Jesu Wort enthält eine großartige Verheißung. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Du wirst, weil du gar nicht anders kannst. Du hast am eigenen Leib erfahren, wer Gott ist. Du weißt jetzt auch, wer du bist. Und das alles zusammengenommen, das befähigt dich dazu, Menschen zu fangen. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, dass Jesu Verheißung sich natürlich erfüllt hat. Tausende von Menschen kamen durch die Predigten des Apostels Petrus zum Glauben an den lebendigen Gott. Und Petrus bekennt einmal, wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Geht ja gar nicht. An Petrus lernen wir, bevor uns nicht der heilige und heilsame Gottesschrecken getroffen hat, werden wir nicht in rechter Weise von Gott reden. Dann reden wir von Gott vielleicht wie der Blinde von der Farbe oder vielleicht wie so ein Staubsaugervertreter. Wir reden dann über Gott, anstatt von ihm her, getroffen von ihm, in seinem Licht und aus seiner Wahrheit heraus. Und in der Begegnung mit unseren Mitmenschen werden wir, wenn wir diesen Gottesschrecken vergessen haben, in der Begegnung mit unseren Mitmenschen wird uns die eigene Rechthaberei und der Hochmut im Wege stehen. Fehlendes Mitgefühl und Lieblosigkeit werden unser Reden von Jesus vergiften, wenn nicht dieser heilige Gottesschrecken uns prägt in unserem Reden und Denken von Gott. Die Grundvoraussetzung dafür, und das sehen wir hier bei Petrus, die Grundvoraussetzung dafür, dass wir für Gott und für unsere Mitmenschen auch brauchbar werden, ist die persönliche Zerbrochenheit vor Gott. Simon geht vor Jesus auf die Knie und er geht vor Jesus in die Knie. Aber Jesus ist eben nicht so ein Sklaventreiber, wie wir manchmal denken. Sobald dieser Petrus in die Knie geht, richtet Jesus ihn sofort auf. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Wir dürfen und sollen und brauchen vor Jesus keine Angst haben. Und Jesus richtet Simon nicht nur auf, er richtet ihn dabei auch gleich ganz neu aus. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Und lass mich abschließend noch was zu diesem Menschenfangen, Menschenfänger sagen. Dieses Bild vom Menschenfänger oder Menschenfischer ist ja ziemlich missverständlich zumindest geworden. Und es geht natürlich nicht darum, Menschen abzuschleppen und ihnen ihre Freiheit zu rauben. So etwas machen Sektierer. So etwas machen geistliche Rattenfänger. Ein Rattenfänger, der fängt Menschen, um sie zu knechten und zu töten. Ein Menschenfischer dagegen fängt Menschen, um sie am Leben zu erhalten. Und genau dieses Wort verwendet Jesus in seiner Verheißung an Petrus. Du wirst einer sein, der Menschen fängt, und zwar lebend, um sie am Leben zu erhalten, wenn man das griechische Wort, was dort steht, einmal vollständig übersetzt. Und man kann beim Fischen ja den Fisch so fangen, dass er stirbt, oder man kann ihn natürlich auch so fangen, dass er lebt, wenn man ihn zum Beispiel von einem Tümpel in den anderen umsetzen will, weil der eine Tümpel vergiftet ist und der andere nicht. Das ist eine lebensrettende Maßnahme. Und genau darum geht es, um einen solchen Lebendfang. Christus hat uns versetzt aus dem Reich der Finsternis in sein Reich des Lichts. Ja? Darum geht es beim Menschen lebendig fangen. Bisher hat Petrus gefangen, um zu töten und um zu verkaufen. Und nochmal, das ist das, was Sektierer bis heute machen. Dieses Töten und dieses Verkaufen, das diente bei Simon dem eigenen Lebensunterhalt als Geschäftsführer des Fischereiimperiums Simon & Co. Aber von jetzt an wird Simon fangen, um zu retten. Simon lässt sein ganzes bisheriges Leben zurück. Er lässt alle Selbstverständlichkeiten hinter sich. Er und seine Geschäftspartner verlassen alles und folgen Jesus nach. Und dabei wird Petrus am Ende sogar sein eigenes Leben aufs Spiel setzen und sein Leben auch hingeben. Aber so und nur so wird Simon jemand, der eben kein Rattenfänger, sondern ein echter Menschenretter ist. Das geht nur, weil Jesus ihn auf die Tiefe geführt hat, weil er dort Jesus als dem wahren Gott begegnet ist, weil er seine Sünde erkannt und von Jesus die Vergebung zugesprochen hat, zugesprochen bekommen hat, und weil Jesus ihm zugesagt hat: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht über deine Vergangenheit, fürchte dich aber auch nicht vor der Zukunft. Hätte Petrus aus Angst missioniert, dann hätte sich diese Angst auch auf seine Opfer übertragen. Aber Petrus, der erzählte voller Mut und voller Zuversicht von Jesus, weil er wusste: Ich muss mich nicht fürchten. Jesus steht hinter mir, er steht neben mir, er steht vor mir, über mir, unter mir. Er umgibt mich, er steht mir bei. Und es geht überhaupt ganz allein nur um ihn, nicht um mich. Und darum muss ich auch den anderen keine Angst einjagen, sondern darf ihnen hoffnungsvoll dienen, damit sie Jesus ebenfalls kennenlernen und von ihm das eine und alles entscheidende Wort hören, das zu Herzen geht, das heilt und in Ewigkeit rettet. Fürchte dich nicht. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.